zu sein, also nicht jünger zu werden, das kann man ja auch falsch verstehen. Schüler. Jünger sind Schüler, Jüngerinnen, Schülerinnen. Und wir haben schon einige Themen in diesem Jahr angedacht, durchgearbeitet will ich gar nicht sagen, aber angedacht. So ein paar Gedankensplitter mit euch geteilt. Und heute schließen wir so ein bisschen an Erntedank, was wir letzten Sonntag hier gefeiert haben. Und es geht um Oktober, um das Thema Besitz, Geld und Reichtum. Und ich habe dazu einen Text aus Matthäus 19 gewählt, als Predigtext, Matthäus 19, die Verse 16 bis 26. Ich warte einen Moment, weil ich höre, dass jemand blättert, dann könnt ihr auch weiter blättern und mitlesen, wenn ihr wollt. Ich lese aus der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Und seid nicht überrascht, wenn jemand mal auf sein Handy oder Smartphone guckt im Gottesdienst. Vielleicht gibt es Menschen, die nicht so eine Bibel haben, sondern eine andere. Also die telefonieren nicht mit irgendwem unbedingt. Also vielleicht doch, aber sondern kann auch sein, dass sie einfach Bibel lesen, okay? Ihr macht das sogar, ne? Okay, ich habe es gar nicht gesehen, aber... Ach so, ja, na dann ist ja gut. Ne, das, ich will ja lernen, auf Impulse zu hören von Gott, und das war vielleicht jetzt so eine. Also fühlt euch frei, aufs Handy zu gucken, zum Beispiel auf den Bibeltext. Ich lese den Text aus Matthäus 19, Vers 16. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst keinen Mord begehen, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, geh und verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Liebe Gemeinde, der junge Mann, von dem wir ja erst mitten in der Geschichte erfahren, dass er ein junger Mann ist, scheint es ernst zu meinen mit Gott. Es war damals üblich, bei religiös wichtigen Themen, bei Lebensthemen, die Ansicht eines Rabbis zu erfragen, um sich Orientierung zu holen und Weisung zu holen. Auf die Frage des jungen Mannes, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, antwortet Jesus: Gut ist nur einer. Das ist ja jetzt keine Antwort im eigentlichen Sinn. Das klingt schon fast ein wenig schroff oder abweisend. Aber Jesus geht weiter ins Gespräch und weiter ins Detail, und er verweist den jungen Mann auf etwas, was er eigentlich als frommer Jude wissen müsste. Halte die Gebote. Einem Juden war es völlig klar, dass es natürlich darum ging, die Gebote zu halten. Und obwohl das so klar ist, stellt dieser junge Mann sich nicht wissend und fragt, welche Gebote? Als wäre das nicht eindeutig. Jesus antwortet nun interessanterweise mit der sogenannten zweiten Gesetzestafel der 10 Gebote. Man teilt die so auf in die ersten Gebote, die sich mit dem Verhältnis zu Gott beschäftigen, und die zweiten Gebote, also die zweite Tafel der Gebote, die sich mit dem Verhältnis zu den Mitmenschen beschäftigen. Jesus geht auf diese zweite Gesetzestafel ein und zählt einige der Gebote auf, die für den Umgang im Miteinander wichtig sind. Das kennt der Mann alles, weiß er. Kann er auswendig aufsagen, besser als wir wahrscheinlich. Und dann fügt er noch ein Gebot hinzu, das Gebot der Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann hat kein Problem, der ist ganz zuversichtlich. Habe ich gemacht, seit ich denken kann. Kurze Pause. Okay, kein Mord begehen, ja. Kann man schaffen, die Ehe nicht brechen. Ja, vielleicht. Keine falschen Aussagen machen. Schwierig. Kommt vielleicht drauf an. Vater und Mutter ehren, wenn man tolle Eltern hat, überhaupt kein Problem. Wenn nicht, ganz schwierig. Aber liebe den Menschen, der dich gerade braucht, wie dich selbst. Scheitern wir nicht jeden einzelnen Tag daran? Mal ehrlich. Also mir fallen viele Beispiele ein, in denen ich, sagen wir mal, Luft nach oben habe. Weil es ja bei dem Gebot nicht nur darum geht, nicht Böses zu tun, sondern zu gucken, was dient dem anderen. Und da geht immer noch was. Jesus scheint dem jungen Mann das aber abzunehmen. Er geht da gar nicht weiter drauf ein, stellt das nicht in Frage, sondern antwortet dann auf die Frage des jungen Mannes, was fehlt mir? Und Jesu Antwort lautet, wenn du vollkommen sein willst, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, dann hast du einen Schatz im Himmel. Das ist erstens und zweitens. Und dann komm und folge mir nach. Eine eigenartige Antwort Jesu, es geht erstmal um was ganz Handfestes, ums Geld, um materiellen Besitz. Und man könnte bei dieser Antwort Jesu ja fast auf den Gedanken kommen, man könnte sich ins Himmelreich einkaufen. Ne? Wenn du alles verkaufst und es weitergibst, dann ist dir der Platz sicher. Klingt wie ein Deal. Aber das ist natürlich absurd, weil wir viele andere Stellen haben im Alten und vor allem im Neuen Testament, wo deutlich ist, dass das so natürlich überhaupt nicht gemeint sein kann. Entschuldigung. Jesus zeigt das, während er weiter mit dem Mensch hier im Gespräch ist. Und ich glaube, was Jesus hier erreichen will im Gespräch, ist, dass der junge Mann die Augen geöffnet bekommt, seine Augen öffnet für seine Selbsteinschätzung. Er schätzt sich selbst einfach nicht richtig ein. Er muss sein Leben sich selber richtig einschätzen. Er muss sehen, wie er wirklich ist in Gottes Augen. Nur so kann er Gottes Gnade erfahren. Gottes Gnade ist da erfahrbar, wo wir ehrlich sind. Nicht, wo wir Gott etwas vorspielen. Da greift Gottes Gnade einfach nicht. Da kann sie nirgendwo andocken. Aber wenn wir ehrlich Gott unser Leben hinhalten, dann kann Gottes Gnade greifen. Der junge Mann glaubt, dass es reicht, wenn man die Gebote erfüllt. Und er sieht darin gar nicht, dass es letztendlich gar nicht geht. Dass wir als Menschen das nicht schaffen, dass wir nicht gut genug sind. Er hat es vorher ja auch bejaht, so irgendwie. Ja, es ist nur einer gut. Und das ist natürlich Gott, nicht du, junger Mann. Das ist ja klar. Der junge Mann hat vielleicht theoretisch was verstanden, aber das nicht auf sein Leben übertragen. Er ist so schön überzeugt von sich. Und das ist irgendwie so höchst sympathisch, finde ich. Ja, Mensch, ich mach doch schon, ich tu doch schon. So, und wer ihn kennt, hätte wahrscheinlich gesagt, Mensch, das ist wirklich ein anständiger junger Mensch, der Gott und die Menschen liebt. Jesus macht, ich sag mal, eine Art Test mit ihm. Geht noch einen Schritt weiter, um ihm die Augen zu öffnen. Und Jesus sagt, ewiges Leben gibt es, ich umschreibe das mal ein bisschen, wenn du mir nachfolgst. Ich lade dich dazu herzlich ein, dann musst du allerdings noch das wegtun, was dich von mir trennen würde. Den kleinen Götzen in deinem Herzen, verkaufe deinen Besitz, gib ihn den Armen. Du wirst dadurch nicht ärmer, du bekommst einen Schatz im Himmel und du darfst mit mir leben. Du gehörst mir und ich gehöre dir. Ein Test, ein Angebot, wie auch immer man das bewerten möchte. Der junge Mann muss sich entscheiden. Ist es ihm wirklich ernst? Oder war es doch vielleicht nur eine theologische Frage zur Absicherung? Man hat schon auch mal verschiedene Rabbis gefragt nach ihren Ansichten, um sich dann auszuwählen, welche Antwort man dann folgt. Vielleicht hat er von Jesus gedacht, ach, der ist so cool, der nimmt das vielleicht anders, vielleicht nicht so streng wie die anderen. Ja, dumm gelaufen. Liebe Gemeinde, es gibt viele Menschen, die meinen, Gott könne ja nicht schaden. So ein bisschen Segen Gottes, das tut doch ganz gut, so für die Kinder am Schulanfang. Oder ein Segen zum Geburtstag, zur Hochzeit, eine kirchliche Trauung, Kinderbibel für die Kleinen, kirchlicher Träger des Kindergartens, das kann doch nicht schaden. Und dann ist Schluss. Wie schade und wie tragisch, wenn dann Schluss ist. Diese Dinge können ein wichtiger Mosaikstein sein. Ich will nichts dagegen sagen. Sie können ein wichtiger Stein sein auf dem Weg mit Gott und zu Gott. Deshalb verurteilen wir das nicht. Aber wie schade, wenn es dabei bleibt. Bei einer Kinderbibel. Oder bei einem Segen zum Schulanfang. Oder bei einer kirchlichen Trauung. Wie schade, wenn es nicht weitergeht. Denn Gott hat noch so viel mehr bereit. So viel mehr Segen. So viel mehr Gutes. So viel mehr Gott für uns. Aber das können wir nur erleben, wenn wir Gott nicht nur den kleinen Finger geben, sondern alles. Unser ganzes Leben mit Haut und Haaren, wenn wir Gott unser ungeteiltes Herz zur Verfügung stellen, unser ganzes Leben. Diese Formulierung, wenn du vollkommen sein willst, meint dieses Ungeteilte. Vollkommen für Gott da sein, ohne Wenn und Aber. Vielleicht mit manchem Zögern, aber mit einem vertrauensvollen Ja. Liebe Gemeinde, es können tatsächlich auch gute Dinge sein, die uns von Gott trennen. Es kann selbst Gutes sein, dass Gott uns selbst geschenkt hat, dass er uns zur Verfügung stellt, dass wir von ganzem Herzen genießen dürfen, dass uns von Gott trennen kann, wenn es die falsche Bedeutung bekommt. Familie, Freunde oder Hobbys oder Geld, Besitz, materielle Dinge. Das alles kann uns so in Beschlag nehmen, dass wir keine Zeit mehr haben oder keine Energie, weil wir uns um so viel anderes kümmern müssen, wollen oder dass wir kein Herz mehr übrig haben für Gott und für sein Reich. Um es klar zu sagen, Jesus verurteilt an dieser Stelle nicht den Reichtum. Er sagt nicht, Reichtum ist schlecht. Und wir lesen ja einige Geschichten, vor allem im Alten Testament, wo so deutlich wird, dass die Fülle Gottes oft sich eben in materiellem Besitz gezeigt hat. Und auch im Neuen Testament wird gegen Geld eigentlich gar nichts gesagt. Es ist sogar davon die Rede, dass wir unsere Steuern zahlen sollen. Reichtum, ehrlich erworben, ohne dass andere dadurch einen Nachteil haben, kann ein großer Segen sein. Das Problem ist unsere Einstellung dazu. Unser Umgang. Nee, eigentlich die Einstellung, das stimmt schon. Die Einstellung zu dem, wenn die nicht stimmt, unsere Einstellung zu unserem Besitz, zu Geld, zu Reichtum, und ich definiere uns alle, die wir hier sitzen, mal als reich im Vergleich zu, sagen wir, 95% der Weltbevölkerung. Wenn die nicht stimmt, dann kann uns das tatsächlich von Gott trennen. Und genau das soll ja nicht passieren. Reichtum soll uns nicht von Gott trennen. Dafür ist er nicht da. Reichtum soll uns nicht das werden, was letztendlich nur Gott sein kann, nämlich so die letzte Absicherung. Ich kenne diesen Effekt natürlich auch, wenn ich sehe, ach, das Konto ist wieder im Plus. So. Das erleichtert natürlich. Das, immer diese Miesen, das ist nicht schön. Aber letztendlich wird Geld mich nicht retten. Reich im problematischen Sinn ist nicht derjenige, der viel besitzt, sondern derjenige, der viel besitzen muss. Der so diesen Drang hat danach, das muss materiell einfach besser sein. Das ist so wichtig, dass das alles geklärt ist. Es kommt aber auf unser Herz an. Es kommt auf unser Herz an, Gott will unser Herz. Er will, dass unser Herz nicht an diesen Dingen hält. Und das tut mir selber manchmal weh, weil ich denke, es gibt materielle Dinge, an denen natürlich mein Herz hängt. Zum Beispiel mein Klavier. Also wenn das mal nicht mehr ist, dann kaufe ich mir ein neues. Nee, kann ich ja nicht. Das ist ja teuer. Ich habe ja noch ein E-Klavier. Oder manche Bücher. Oder manche Fotos von lieben Menschen. Naja, ich muss euch ja auch nicht alles sagen, an was mein Herz hängt. Aber vielleicht überlegt ihr selber mal. Ist das noch genießen im Sinne Gottes, weil er es uns gönnt und weil wir einfach Freude haben? Gott will doch, dass wir uns freuen, natürlich. Oder ist es schon etwas, was sich zwischen mich und Gott drängt? Die Bergpredigt ist voller Hinweise Jesu, wie wir unser Leben als Nachfolger Jesu gestalten sollen. Und dabei ist Jesus ja radikal ohne Ende. Da geht es nicht nur um die Tat, es geht auch um die gute Tat, die wir nicht tun, also das, was wir versäumen, und noch viel mehr um unsere Gedanken. Es geht um unsere Gedanken, ohne dass die überhaupt zur Ausführung kommen. Und deshalb müssen wir uns immer wieder die Frage gefallen lassen, woran hängt mein Herz? Woran hängt dein Herz? Und gibt es etwas in meinem Leben, das sich doch so vielleicht leise, still und heimlich zwischen mich und Gott gedrängt hat? Wie gesagt, nochmal die Betonung, nicht, dass ihr mich falsch versteht, das wäre tragisch, dass wir nicht die guten Dinge, die Gott uns schenkt, genießen dürfen oder müssen. Wenn ich dann nur an die Feier denke, Jesu erstes Zeichen in der Öffentlichkeit, er ist auf einer großen Hochzeitsfeier und verdirbt den Leuten nicht die Laune mit seinen Predigten, sondern er feiert mit und sorgt dafür, dass die Feier weitergehen kann, indem er Wasser zu Wein verwandelt. Sein erstes Zeichen in der Öffentlichkeit, der Sohn Gottes macht Wasser zu Wein. Also Gott will schon, dass wir uns freuen und dass wir genießen, das, was er uns schenkt. Aber die Gaben dürfen sich nicht zwischen den Geber und uns stellen. Sie sind ein Hinweis auf Gott, nicht Gott selbst. Das müssen wir richtig einordnen. Ich habe ein paar Testfragen gefunden und ich lese sie einfach mal vor. Mit der Einstiegsfrage, was führt dich eher zu einem echt unangenehmen Gefühl? Wenn du Besuch bekommst zu unpassender Zeit, weil deine Wohnung nicht aufgeräumt ist, da kann ich schon mal nicken, ja? Oder wenn du feststellst, dass du schon lange niemanden mehr eingeladen hast. Ups, die Ordnung der Wohnung und wie ich nach außen wirke, könnte so wichtig sein, dass sie mich zwischen Beziehung und die Möglichkeit von Kontakt stellt. Ups. Wenn dir ein Kind einen Kratzer ins Auto macht oder wenn du überlegst, dass du dein Auto ein Jahr länger fahren könntest, um dein Geld zu spenden. Da mag ich im Moment gar nicht drüber nachdenken, weil wir dabei sind, uns ein neues Auto zu kaufen. Also falsche Frage für uns gerade. Wenn der Arzt nach der Routineuntersuchung mit dir nicht zufrieden ist oder wenn du merkst, dass dein geistliches Leben gerade nicht so gut läuft. Was lässt dich mehr erschrecken? Was ist das Wesentliche? Was ist das für eine Frage? Ich lese sie einfach vor. Wenn die Schnecken im Garten deine Arbeit zerstören oder wenn du einen Impuls Gottes ignoriert hast, was treibt dich mehr um? Die Fragen sind so ein bisschen absurd, ihr merkt das. Aber sie zeigen, was treibt mich wirklich um? Worüber rege ich mich auf? Man könnte sie bestimmt auch positiv formulieren. Sie sind jetzt hier eher negativ formuliert. Da könnt ihr euch ja eure eigenen Fragen stellen. Noch eine Frage. Okay. Wenn der Schiedsrichter beim Fußball eine falsche Entscheidung trifft oder wenn dein Gegenüber nichts von Jesus wissen will, was berührt mich mehr? Liebe Gemeinde, es geht nicht um ein schlechtes Gewissen, so dass wir uns irgendwie eingraben, sondern es geht darum, mal zu hören, wie ordnen wir Dinge ein, die Gott uns schenkt? Wo hängt mein Herz? Und wenn wir im Alltag mal auf diese Dinge achten und ehrlich sind zu uns, dann werden wir erkennen, woran im Moment unser Herz hängt. Und vielleicht erschreckt uns das. Und das ist gut. Weil Erschrecken kann zur Umkehr bewegen. Dann ist es vielleicht ein göttliches Erschrecken. Und dann ist es vielleicht dran, neu zu Gott umzukehren. Zum Glück geht das ja. Vielleicht sind Buße und Umkehr nötig, die Bitte um Vergebung und eine Neuausrichtung. Der junge Mann scheint das leider, so wie wir es wissen, nicht getan zu haben. Er geht traurig weg. Man hofft ja irgendwie, dass hinterher noch was passiert ist, aber wir wissen das nicht. Gott gibt uns die Chance immer wieder. Wir haben die Chance, immer wieder unser Herz Gott hinzuhalten und zu sagen, Herr, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ich glaube, dass dieser Vers so gemeint ist, dass Gott uns prüft und zeigt, ja, was ist mit meinem Herzen. Und vielleicht ist es dran, neue Prioritäten zu setzen und mal ganz nüchtern zu sagen, okay, mein Herz hängt im Moment an den und den Dingen und das ist nicht gut. Und wenn alles in Ordnung ist, Gott segne dich, sei ein Segen für andere und freu dich. Aber wenn da etwas ist, dann geh dem nach, das ist wichtig. Vielleicht ist es wichtig, neue Zeit für Gott zu nehmen, damit er uns prägt und nicht die Dinge uns prägen. Das, womit wir uns beschäftigen, das prägt uns nämlich. Gott kann unser Herz ändern, das ist das, was Jesus am Ende sagt. Bei den Menschen ist das unmöglich, wir können unser Herz nicht ändern. Wir können Rahmenbedingungen schaffen, in denen das geht, uns der Gemeinschaft aussetzen, uns Gott aussetzen, Zeit nehmen, uns prüfen. Aber dass sich etwas ändert, das kann nur Gott. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.